Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Neue Perspektiven auf bekannte Themen. Das eint die heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Und das sind eine Graphic Novel über die Verdrängung des Klimawandels durch die Politik und ein Kinderroman aus der Sicht eines neurodivergenten Jungen. Vorher aber geht es um das Thema Leseförderung, und zwar bei Kleinkindern. Wer schon früh mit Vergnügen liest, tut sich später in vielem leichter und hat bessere schulische Leistungen. Mit dieser These beginnt der Ratgeber »Wie kleine Kinder Bücher lesen – Wegweiser für literarische Frühförderung«. Diese These, so geht es weiter, lässt sich ableiten von einer Studie mit 10.000 Kindern und Jugendlichen, die zeigte, dass die Freude am Lesen das Gehirn positiv verändert. Es geht also nicht nur um das Lesen, das durch die Freude an Büchern leichter wird, sondern um vielfältige Fähigkeiten wie Gedächtnisleistung, Sprachentwicklung und Stressverarbeitung. Wie kleine Kinder Bücher lesen, geht von den Entwicklungsschritten von Kindern ab dem Alter von einem Monat aus, gibt sehr konkrete Vorlesetipps und nimmt den begleitenden Erwachsenen mögliche Ängste. Geschrieben haben 5 Kinderliteratur-Fachleute aus dem Zusammenschluss namens Senterkreis. Mit 2 der Autoren habe ich gesprochen. Zum einen mit Christoph Schäfer. Er war Pressesprecher bei der Stiftung Lesen und arbeitet heute als Gymnasiallehrer und Autor beim Hessischen Rundfunk. Und mit Ralf Schweikert. Er war Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Er schreibt und spricht über Trends auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Christoph Schäfer, beim Lesen lernen denke ich zunächst einmal an die Grundschule. Sie richten sich mit Ihrem Ratgeber aber an Begleitende von Kindern zwischen einem Monat und 4 Jahren. Warum machen Sie das?
Weil wir einfach gemerkt haben, dass das Lesenlernen vor dem Lesenlernen beginnt. Die frühkindliche Spracherziehung, die legt eben ein ganz wichtiges Fundament, dass nachher das Lesenlernen, das Erweitern des Wortschatzes und die Erweiterung auch der Ausdrucksmöglichkeiten, auch was die Sprachstruktur angeht, auch was das Zuhören und Verarbeiten von Informationen angeht, da werden da die wichtigen Grundlagen gelegt.
Im Buch gibt es dann eine sehr ausführliche Schritt-für-Schritt-Zeitleiste mit jeweiligen Buchtipps für das Alter und auch sehr praktische Hinweise für die begleitenden Erwachsenen. Würden Sie mal erklären, wie verändert sich denn das Vorlesen in dieser Zeitspanne?
Ja, das Vorlesen ist ja eigentlich erstmal noch nicht das Vorlesen, wie wir das uns vielleicht vorstellen, sondern Vorlesen beginnt ja überhaupt erstmal mit ganz einfacher Kommunikation, auch vor allem natürlich zwischen den Eltern, dem Kind, mit dem gemeinsamen Entdecken der Welt. Und dann geht es halt wirklich auch mit den Büchern los, in denen wirklich ganz einfache Alltagsgegenstände auf Bildern dargestellt werden, teilweise auch schwarz-weiß. Man hat gemerkt, dass das bei der Entwicklungsgeschichte der Wahrnehmung auch eine ganz große Rolle spielt, dass man erstmal nicht überreizt auch. Und dann kommt nämlich diese ganz faszinierende Gehirnleistung ins Spiel, dass man als Kind eben wahrnimmt, ein Bild von einem Apfel ist kein Apfel.
Das heißt, diese Übersetzungsfähigkeit von Bild zu Realität.
Absolut.
Wenn ich jetzt mal die Kernaussage Ihres Buches und die Tipps an die begleitenden Personen zusammenfassen sollte, dann würde ich das ungefähr so machen. Nehmt euch so oft es geht ein Buch in die Hand und gebt es eurem Kind und redet miteinander, denn Sprache lernt man durch Sprechen. Würden Sie mir da so zustimmen?
Bei diesem Buch ist es vielleicht sogar noch so, nimm ein Buch in die Hand, ist ein wichtiger Schritt, aber vielleicht der allererste Schritt ist überhaupt erstmal kommuniziere mit deinem Kind, rede mit deinem Kind.
Wir haben es ja auch bei einem Interview, glaube ich, in dem Wortlaut auch stehen, Zugewandtheit. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Aspekt, den wir da benennen. Wendet euch euren Kindern zu und das ist so ein bisschen die Gegenposition zu, gib deinem Kind irgendwas, damit es ruhig ist.
Ich würde ganz gerne noch was ergänzen. Die Buchkultur, die setzt wirklich ganz früh an mit ganz tollen Angeboten. Und deswegen auch einfach unsere große Empfehlung, wendet euch an Expertinnen und Experten, geht in spezialisierte Buchläden rein, nutzt die Bibliotheken auch mit ihren tollen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und macht euch schlau, wie ihr möglichst früh Spaß an Büchern wecken könnt.
Der Untertitel des Buches lautet ja Wegweiser für literarische Frühförderung. Warum war Ihnen das Wort literarisch wichtig?
Naja, wir begreifen das Literarische ja schon auch als das Erzählen von Geschichten. Und das Erzählen von Geschichten kann ja schon ganz früh auch nur mit Bildern passieren. Also es gibt ja die berühmten Silent Books, die auch für Ältere schon ganze Geschichten nur übers Bild erzählen. Und das hat für uns eben doch diesen literarischen Wert im Sinne von Geschichten erzählen, Geschichten ausdenken, miteinander die Fantasie schweifen lassen. Das soll das Ganze noch mal ein bisschen stärker akzentuieren.
Sie sagen es jetzt gerade schon, der Trend der Silent Book ist sehr groß. Und auch in den Büchern, über die wir jetzt hier sprechen, für die sehr kleinen Kinder gibt es ja meistens noch gar keinen Text. Welche Rolle spielen denn Bilder beim Lesen lernen? Können Sie das erklären?
Ja, die Bilder muss man ja auch erstmal lesen lernen. Also wenn es jetzt nicht nur gegenständliche Darstellungen aus der kindlichen Umgebung sind, sondern wenn auch dort Personen interagieren, dass auch eine Geschichte erzählt wird, das muss man ja auch erstmal in einen Kontext stellen, verstehen, was denn diese Bilder, die nacheinander folgen, miteinander zu tun haben. Eine Bildgeschichte, die sich entwickelt, eine Chronologie, die sich entwickelt. Also deswegen hat das schon auch sehr viel mit Lesen in etwas übertragenerem Sinne zu tun.
An vielen Stellen in dem Buch nehmen Sie den Erwachsenen mögliche Ängste, zum Beispiel beim freien Erzählen, bei Mehrsprachigkeit oder auch bei den digitalen Medien. Sind Sie in Ihrer Arbeit häufiger mit solchen Ängsten konfrontiert?
Also bei meiner Recherche habe ich immer wieder eben auch mit Ansprechpartnerinnen gesprochen, die jetzt im pädagogischen Bereich arbeiten und zum Beispiel Tageseltern ausbilden. Und da geht es wirklich auch oft um das Thema Ängste. Wir leben halt einerseits in einer sehr digitalisierten Welt und die Eltern fragen sich dann immer wieder, wie kann ich damit umgehen? Ab wann kann ich mein Kind eigentlich mit dieser Welt konfrontieren? Und naja, im Alltag, gerade wenn dann schon ältere Geschwister da sind, dann sind ja digitale Medien eben absolut Realität. Und eine unserer Ansprechpartnerinnen, die Frau Vossgötter, die da eine echte Expertin ist, die hatte eben auch gesagt, sie erlebt es immer wieder, dass Kinder auf Bilderbüchern rumwischen und sich dann fragen, warum passiert da nichts, wenn man da wischt? Und sie sagt halt, auch wenn solche Momente eben passieren, dann ist das kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen. Aber es geht halt wirklich auch darum, ganz gezielt eine nicht digitale Kommunikationswelt immer wieder auch im Alltag zu schaffen. Und das ist dann genau der Punkt, in dem wir ganz bewusst eben Ängste nehmen wollen und eben aber auch zum Aktivwerden motivieren wollen.
Wir haben ja auch das Thema Zweisprachigkeit drin und das spielt zum Beispiel beim Vorlesen ja durchaus eine Rolle. Also wenn die Eltern selber glauben, nicht so gut Deutsch vorlesen zu können, dann ist da die Berührungsangst, sich mit einem Buch hinzusetzen und was vorzulesen, einfach da. Und da versuchen wir ja sozusagen auf zwei Ebenen diese Ängste zu nehmen. Zum einen, dass wir sagen, die Vorlesesituation an sich ist einfach so wertvoll, es kommt nicht auf den perfekten Vortrag an. Und das Zweite ist, dass wir ja auch sehr, sehr deutlich machen, dass Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit ja auch ein großes Geschenk sein kann und man das fördern muss, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen und wir dann auch sagen, naja, man kann auch in der Sprache, die man besser beherrscht, vorlesen. Wir sagen ja nicht, eine Sprache muss die Sprache sein, in der man vorliest oder erzählt. Das können ja auch mehrere Sprachen sein. Das können Kinder sehr, sehr gut differenzieren.
Das Buch richtet sich ja an Erwachsene und nimmt aber in der Form und Gestaltung Bezug auf die Kinder. Es finden sich auf jeder Seite gleich mehrere bunte Illustrationen von Maike Töpperwien. Da sind zahlreiche Kinder zu sehen und Familien. Es sind sehr lustige und fröhliche Bilder. Natürlich sind auch viele Bücher zu sehen. Wie kam es denn dazu, dass dieses Werk so stark bebildert wurde?
Ja, zum einen sind unsere Bücher immer stark bebildert, weil wir auch darüber ja vermitteln wollen, für wen ist es denn gedacht und wie sind die Situationen zu verstehen. Auch das Format des Buches ist ja fast ein bisschen in Richtung Pappe gedacht. Und wir glauben schon, dass wir ja auch die Hürde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, möglichst niedrig halten wollen. Also dass die Texte verständlich sind und dass man auch über die Bilder schon sehr, sehr schnell klar macht, worum geht's uns denn da auch.
Sehen wir uns mal die aktuelle Debatte um den Wert der Kinder- und Jugendliteratur an. Sie haben es mit Sicherheit mitbekommen. Der Schriftsteller Heinz Strunk hat ja zuletzt in der Zeit behauptet, er schüttele seine Kinderbücher im Gegensatz zu seinen Büchern für Erwachsene einfach so aus dem Ärmel. Zudem hat er die gegenwärtige Kinderliteratur nahezu gänzlich und scheinbar auch ohne große Recherche nicht nur kritisiert, sondern geradezu beleidigt. Im Hinblick auf die Verantwortung und Wichtigkeit von Lesekompetenz, was machen denn solche Debatten mit einer Gesellschaft, die immer weniger liest?
Also die hohe Meinung von Heinz Strunk hat jetzt doch einen kleinen Riss bekommen, weil so einfach ist es natürlich nicht. Ich möchte jetzt nicht über seine Kinderbücher sprechen, das wäre jetzt auch nicht nett, denn dann merkt man schon, so einfach ist es eben nicht, mal die Ärmel irgendwie zu schütteln und dann kommt ein tolles Kinderbuch raus. Das hat Michael Ende nicht gemacht, das macht jetzt Kirsten Boje nicht. Da steckt viel, viel mehr Wissen um die kindliche Lebenswelt. Wissen um die Art des Schreibens, eine Auseinandersetzung mit der Form und mit der Ansprache drin, als dass man das mit so einem lapidaren Satz in Bausch und Bogen verdammen darf. Deswegen war das ein sehr, sehr unkluger Satz, der niemandem hilft, weder ihm als auch der Kinderliteratur an sich, die mehr kann, als man aus so einem Satz glauben mag.
Und ich würde da ganz gerne auch aus der Perspektive meiner Arbeit in Rüsselsheim als Lehrer auch dazu sagen, wir machen immer einmal im Jahr eine große Autorenveranstaltung. Da kommen Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland zum Lesen in Schulen. Und ich habe einen ganz großen Respekt vor diesen Autorinnen und Autoren, die wirklich die Kinder ernst nehmen als Ansprechpartner, die sich von ihnen auch inspirieren lassen, die sie ermutigen, sich ihre eigenen Gedanken auch zu literarischen Texten auch zu machen. Da wird echt mit Herzblut gearbeitet und hochprofessionell. Und wir können eigentlich nur glücklich sein, dass wir so eine tolle Kinder- und Jugendbuchszene in Deutschland haben.
Und gern stellen wir Herrn Strunk auch mal eine Leseliste zusammen, damit er sich ein bisschen in die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur einlesen kann. Und dann reden wir nochmal drüber.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ein anderes gutes Beispiel wäre jetzt nochmal der bundesweite Vorlesetag. Der war ja gestern. Da haben Millionen von Freiwilligen aus diesem Anlass vorgelesen. Welchen Unterschied können denn solche Aktionen machen?
Ich glaube, in diesem Jahr stand ja der Vorlesetag auch unter dem Motto der Mehrsprachigkeit. Es wurden ja viele Texte auch in mehreren Sprachen gelesen. Das ist schon nochmal so ein Leuchtturmprojekt, um das Vorlesen nochmal stärker in der Gesellschaft zu verankern und deshalb auch so ein ganz, ganz wichtiger Tag.
Christoph Schäfer und Ralf Schweikart über ihr Buch »Wie kleine Kinder Bücher lesen – Wegweiser für literarische Frühförderung«. Geschrieben haben neben Ralf Schweikart und Christoph Schäfer auch Alexandra Rack, Stefan Haug und Nicola Bardola. Illustriert hat das Buch Maike Töpperwien, erschienen ist es im Carlsen Verlag und ausnahmsweise im Büchermarkt für junge Leserinnen und Leser ist dies ein Buch für Erwachsene. Die Freude am Lesen verändert das Gehirn positiv, das haben wir gerade gehört. Dass nicht alle Gehirne gleich funktionieren und es also eine große und vollkommen natürliche neurobiologische Diversität unter uns Menschen gibt, das ist noch gar nicht so lange erforscht. Neurodivers nennt man unter anderem Personen mit Autismus, ADHS, Legasthenie, Tourette-Syndrom und Hochbegabung. Die Hauptfigur im ersten Kinderroman des Theaterregisseurs und Filmemachers Jona Marnoff ist neurodivergent und stellt sich viele Fragen. Ursula Nowak?
Woher komme ich und wer bin ich? Bin ich ein Mensch oder ein Außerirdischer von einem anderen Planeten? Solche Fragen stellt sich der 11-jährige Estrich. In der Schule ist dem hochsensiblen Kind die Umgebung häufig zu laut und das Tempo zu schnell. Es sind so viele Fragen in seinem Kopf, dass er manchmal auf dem Schulweg eine ganze Weile stehen bleiben muss, um nachzudenken. Deswegen kommt er oft zu spät zum Unterricht. Das bringt ihm Ärger ein. Auch darüber muss Estrich nachdenken.
Aber wie bitteschön soll er es schaffen, bei so merkwürdigen Erscheinungen wie Zebrastreifen nicht nachzudenken? Zum Beispiel darüber, warum es der Zebrastreifen und nicht die Zebrastreifen heißt. Es sind ja mehrere und nicht nur einer. Ob jede Straße gleich viele Zebrastreifen hat? Natürlich nicht. Breitere Straßen haben mehr Streifen. Darüber musste er nur kurz nachdenken. Aber hat jedes Zebra gleich viele Streifen? Was sind eigentlich die Streifen, die weißen oder die schwarzen? Das wollte er alles unbedingt herausfinden.
Estrich beobachtet seine Umwelt mit Ernsthaftigkeit und seiner ganz eigenen Logik. Er kommt zu dem Entschluss, dass er kein Mensch ist, sondern ein außerirdischer Spion, mit dem Auftrag, alles über die Menschen herauszufinden, bis er eines Tages zu seinem Planeten zurückkehrt. Seine Beobachtungen und Erkenntnisse notiert er sorgfältig in ein Logbuch. Jona Mano erzählt in seinem ersten Kinderroman »Spion Nummer 9 und die Kunst, nicht aufzufallen« mit lakonischem Witz von den Herausforderungen im Alltag eines Kindes mit Neurodiversität. Die Lehrerin nennt das Kind Esther, so steht es in ihren Unterlagen, aber Estrich besteht auf seinem erfundenen Namen. Diversität ist in seiner Schule nicht vorgesehen. Estrich stellt sich viele Fragen und fühlt sich nicht wohl. Seine schwankende Gefühlslage wird am Anfang eines jeden Kapitels von der Illustratorin Julia Dürr mit Vignetten in Schwarz und Weiß gekonnt zum Ausdruck gebracht. Augenzwinkernd stellt sie Estrich als ein kleines Monster mit zarten Antennen dar. In der Schule möchte der 11-Jährige am liebsten unsichtbar sein.
7 mal 7. Esther? Weil er nicht gleich antwortet und Frau Cordoba so streng geklungen hat, drehen sich nach und nach die Köpfe der anderen in seine Richtung. Er kommt unter dem Tisch empor. »Ich heiße Estrich«, sagt Estrich. Aber Frau Cordoba sieht ihn nur stumm über ihre Brille hinweg an. 49, sagt er und klettert auf seinen Stuhl zurück. Zoe beobachtet das mit erhobenem Kinn. Die Köpfe sollen wieder weg. Sie sollen weggucken. Wie krieg ich sie weg, denkt Estrich. Je öfter und genauer sie mich ansehen, desto größer ist die Gefahr, dass sie bemerken, dass ich kein Mensch bin.
Das Bemühen, nicht aufzufallen und die Frage nach der Geschlechterrolle stressen Estrich sehr. Und wenn ihm alles zu viel wird, flieht er zu einer Toilette im Nebengebäude der Schule. Dort fühlt er sich unbeobachtet und dort hat er auch sein Logbuch versteckt. Estrich gerät in Panik, als plötzlich anstelle des Logbuchs eine mysteriöse Plastiktüte in seinem Versteck liegt. Nun nimmt der Roman an Fahrt auf. Eine Schülerin verschwindet, Estrich wird verdächtigt und von einem Ultimatum unter Druck gesetzt. Jona Mano macht von seinem Handwerk als Theater- und Filmregisseur Gebrauch. In schneller Folge verdichten sich die rätselhaften Ereignisse und werden wie in einem Film mit Traumsequenzen überblendet.
Estrich reißt die Augen auf. Zuerst ist es stockdunkel. Dann kann er Umrisse erkennen. Der Schrank am Fußende seines Bettes, das Sofa an der gegenüberliegenden Wand mit dem Klamottenberg drauf. Ist er wach oder träumt er noch? Er fasst sich ins Gesicht. Es ist feucht von Schweiß. Er muss wach sein. Er greift unter die Decke. Seine Hose ist nass. Da hört er Stimmen im unteren Stockwerk. Estrich richtet sich auf. Das sind seine Verbündeten. Sie holen ihn.
Die Gedanken von Estrich und der schnelle Wechsel der Schauplätze fließen ineinander. Der Stresspegel steigt, als Estrich nun auch noch in einer neuen Rollhockeymannschaft mitspielen soll. Albträume und Panikattacken wechseln einander ab. Erst als Estrich mit Hilfe einer Mitschülerin das verschollene Mädchen Gabriela wiederfindet und damit auch sein Logbuch, kann er wieder durchatmen. Autor Jona Mano gelingt die dramaturgische Wendung durch das Zusammentreffen der beiden. Gabriela teilt mit Estrich das Gefühl, anders als die anderen zu sein. Estrich spürt eine tiefe Verbundenheit mit dem Mädchen. Er fühlt sich von Gabriela verstanden und gesehen. Nun kann er sich öffnen.
Ich bin, fängt Estrich an, und auf einmal kann er ganz frei atmen. Ich bin einzigartig. Anders. Von woanders als ihr. Und dann wendet er sich an Gabriela. Vielleicht bin ich aber nicht anders als du. Etwas löst sich in Estrichs Brust. Es kostet ihn keine Überwindung, nein, es fühlt sich sogar gut an, es endlich auszusprechen.
Jona Mano gelingt es, mit tiefem Verständnis für neurodiverse Wahrnehmung und humorvollen Ideen die Eigenheiten des Kindes nicht als Defizit, sondern als besondere Gabe darzustellen. Er feiert mit seinem Kinderbuchdebüt »Spion Nummer 9 und die Kunst, nicht aufzufallen« die Vielfalt unserer Gesellschaft und lädt junge LeserInnen ein, zu sich selbst zu stehen.
Ursula Nowak empfiehlt »Spion Nummer 9 und die Kunst, nicht aufzufallen« von Jona Manow mit Illustrationen von Julia Dürr, Verlag Mixed Vision, ab 10 Jahren. Der italienische Architekt, Comicautor und Illustrator Roberto Grossi erforscht in seiner aktuellen Graphic Novel die Klimakrise. Anlass dazu gab eine Kiste mit Urlaubsfotografien aus Grossis Kindheit, die ihn selbst vor den schneebedeckten Gipfeln um den Alpenskiort Chamonix zeigen. Als Grossi kürzlich mit seinen eigenen Kindern in den Alpen wanderte, wurde ihm bewusst, dass etwa das Mer de Glace, der größte Gletscher des Mont Blanc, kaum noch vorhanden ist. Eine Erkenntnis, die ihn zu einer langen Recherche und seiner aktuellen Graphic Novel »Die große Verdrängung« inspirierte. Thomas Linden hat sich das Buch angesehen.
Ein Mann ist von einer Yacht ins Wasser gesprungen und sieht einen Hai auf sich zukommen.
Plötzlich taucht er auf. Riesig. Schnell. Der Hai. Das ist der Moment, in dem im Film alle schreien. Alle schreien, weil du schreien müsstest. Sie tun es für dich, damit du reagierst.
Eine Überlebenschance hat er nur, wenn er mit dem Hai Augenkontakt aufnimmt und ihm einen Stoß auf die Schnauze oder die Flossen versetzt. Auf keinen Fall darf er sich von ihm abwenden, so als wollte er ihn ignorieren. Was wird der Mann im Wasser tun? Roberto Grossi eröffnet mit dieser Episode seine Graphic Novel zur aktuellen Situation der Klimaveränderung. Aber handelt es sich überhaupt um eine Novel, also um einen Roman? Denn eine fiktive Geschichte im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Vielmehr referiert Grossi die Fakten, aus denen derzeit unsere Gegenwart besteht. Infernalische Hitze, Überschwemmungen und Gletscher, die wie sterbende Tiere in sich zusammenfallen. Wie konnte es so weit kommen? Roberto Grossi arbeitet als visueller Essayist. Sein Nachdenken über historische Zusammenhänge ist ein wechselseitiges Argumentieren von Texten und Bildern. Dazu holt er weit aus, genau genommen 240 Jahre. Damals erfand James Watt die Dampfmaschine und in Frankreich stürmte man die Bastille. Die technische und die politische Revolution veränderten Europa und damit setzte die Industrialisierung ein.
In der Zeit von 1850 bis heute verursachten die Emissionen eine Erwärmung der Erdatmosphäre um 1,2 Grad. Vorsichtigen Forschungen zufolge wird die Erwärmung bis 2100 auf 3 Grad steigen. Das entspricht einem Asteroideneinschlag. Wofür die Evolution Jahrmillionen gebraucht hat, das schaffen wir in wenigen Jahrzehnten.
Inzwischen bezeichnet man dieses Phänomen nicht mehr als Treibhauseffekt, sondern benutzt den Begriff Klimawandel. Grossi weist darauf hin, dass eine solche Wortwahl moderater klingt, weil sie auf einen natürlichen Prozess schließen lässt. Mit solch sensiblen Sprachreflexionen geht der Italiener an sein Thema heran. Einen fiktiven Professor mit Namen Zeck führt er wie einen Experten im Fernsehen ein, um zu erklären, warum alles mit allem zusammenhängt. Grossis Buch eignet sich mit seiner stringenten Systematik, die zeigt, wie menschliches Handeln die natürlichen Kreisläufe verändert, ausgezeichnet, um in die Klimaproblematik einzusteigen. Seinen Argumenten ist leicht zu folgen, zumal sie reichlich mit Statistik gespickt sind. Dennoch spürt man, dass hier keine kalte Analyse betrieben wird. Hinter der Präzision seiner Argumentationskette verbirgt sich ein Nachdruck, der verhaltenen Unmut ahnen lässt. Grossis Verzweiflung verrät seine Ohnmachtsgefühle. Warum wird das Offensichtliche verdrängt? Er selbst gibt eine klare Antwort.
Weil es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Der historische Sieg des Kapitalismus und die Zerstörung des Planeten sind ein und dasselbe.
Grossis Illustrationen sind in ihrer Klarheit unmissverständlich. Schon auf dem Cover zeigt er uns einen in Farbe gezeichneten Urlauber, der sich mit einem Cocktail genüsslich auf dem Sonnendeck eines Schiffs ausstreckt, während in seinem Rücken, in namenlosem Grau, hunderte Geflüchtete eng aneinander gedrängt verharren. Verdochte Wälder kombiniert er mit verlassenen Parkplätzen und bewässerte Golfplätze mit ausgetrockneten Stauseen. Die Illustrationen stellt er nicht nur nebeneinander, sondern lässt sie auch ineinander übergehen, sodass man sieht, wie sich Entwicklung vollzieht. Grossi holt sich seine Bilder aus der Wirklichkeit, etwa von der verwüsteten Region um den Weiler Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier, dem der Italiener eine ausführliche Doppelseite widmet. In seinen Illustrationen verdichtet Grossi die Landschaften zu grafischen Mustern, die unaufhaltsam in der Zerstörung münden. Die Kombination dieser Bilder wird zur kürzesten Form des Arguments. Roberto Grossis rebellischer Ton speist sich nicht so sehr aus der Trauer über die unwiderrufliche Zerstörung der Natur, als vielmehr aus der Wut über die politische Lethargie. Die Bereitschaft, in den Klimaschutz zu investieren, ist weltweit gesunken. Offenbar ignorieren wir den Hai, der im Schlussbild immer näher kommt. Suggestiv wie das Finale ist das ganze Buch angelegt. Nur mit einer Ästhetik, die nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig lässt, glaubt Roberto Grossi, uns noch aufrütteln zu können.
Thomas Linden über Die große Verdrängung von Roberto Grossi. Aus dem Italienischen von Miriam Alfano. Avant Verlag ab 13 Jahren. Übermorgen erhält Jörg Isermeier den Gustav Heinemann Friedenspreis und zwar für seinen Jugendroman Egal war gestern. Darin geht es um Rassismus und Hass in der digitalen und der echten Welt und um Zivilcourage. Meine Kollegin Dina Netz hat mit Jörg Isermeier über das Buch gesprochen. Sie können das Gespräch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Im Programm folgt jetzt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Svenja Kretschmer.